Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und damit herzlich willkommen zu Einfach Glauben. Heute die Frage, Jesus Verrückter oder Sohn Gottes oder Irrer oder noch Schlimmeres? Das Zitat, was ich dir eben vorgelesen habe, werde ich dir gleich nochmal in einem größeren Kontext lesen. Das stammt von C.S. Lewis, einem der begnadetsten Denker der letzten Zeit, Jahrhunderte oder Jahrzehnte, der erst als Erwachsener zum Glauben an Jesus gefunden hat. Er hat sich zeitlebens als unterschiedlich Atheist, Agnostiker, Pantheist bezeichnet oder man hätte ihn so bezeichnen können. Und er ist erst im Erwachsenenalter. Ich glaube, er war Anfang 30, ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Und bekannt ist er ja vor allem durch seine Narnia-Bücher geworden. Aber er hat andere großartige Bücher geschrieben. Das Zitat, was ich dir eben gelesen habe, das kommt aus dem, vielleicht einem der bekanntesten Bücher von ihm auch. Pardon, ich bin Christ. Lewis ist Ende des 19. Jahrhunderts, 1898 geboren, hat dann ein bisschen mehr über die Mitte des letzten Jahrhunderts gelebt und ich glaube, er gilt nach wie vor als einer der scharfsinnigsten, apologetisch oder am meisten apologetisch denkenden, gleichzeitig tief in einem tiefen Glauben verwurzelnden Christsein, Menschsein. Ich will jetzt hier keine C.S. Lewis Biografie abhalten, aber das bewundere ich an ihm so sehr, dass er einerseits so einen tiefen Glauben hat und gleichzeitig so ein Menschsein sich einfach behalten hat und das alles, wo er hochintelligent war. Also C.S. Lewis, einfach großartiger Mensch. Warum lese ich dieses Zitat vor? Nun, ich will mit dieser Folge mich auch erstmal verabschieden in die Sommerpause und ich dachte mir, ich möchte diese Folge nutzen, um einfach mal ganz persönlich dir ein paar Gedanken mitzugeben, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus für mich? Und jetzt weißt du, dass eine Podcast-Folge bei mir ungefähr 40, 45 Minuten geht. Da kann ich natürlich nicht alles reinpacken. Das ist mir vollkommen bewusst. Und am Ende der Folge denke ich wahrscheinlich, oh, das hättest du noch sagen sollen und das hättest du noch sagen sollen. Aber so what? Ich will dir einfach mit die prägnantesten Gedanken, was mich umtreibt oder was mich fasziniert an Jesus, mitgeben. Und dazu gehört eben auch dieses Zitat, das C.S. Lewis in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, geschrieben hat. Ich lese es hier nochmal und packe es auch ein bisschen in einen größeren Kontext noch. Damit versuche ich, jedermann von dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren. Er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und das ist etwas, was mich so fasziniert an diesem Zitat ist. Weißt du, auch in der Kirche, ich gebe dir gleich noch einen Kontext, ganz, ganz konkret, auch in der Kirche ist es oft so, dass Jesus so der Morallehrer ist, also ein gutes Vorbild, der vielleicht perfekte Mensch, ein moralisch integre Person, aber nicht Gottes Sohn. Das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, aber es ist so. Du kannst mit Theologen, mit Pfarrerinnen und Pfarrern sprechen und du wirst einige finden, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Das Problem ist aber, Jesus hat uns, wie Lewis das so treffend bezeichnet, nie die Option offen gehalten zu sagen, er ist einfach ein Morallehrer, ja, oder so ein moralisch integrer Mensch, ein Revoluzer oder ähnliches. Das hat Jesus nie gesagt. Er hat nie gesagt, ich bin der große Lehrer, der euch die moralischen Dinge lehrt und. Er hat ganz andere Dinge gesagt. Er hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ja, Markus 10, 45. Jesus hat nie gesagt, ich bin jemand, dem du einfach die Sätze glauben kannst, glauben sollst und dann wird das schon gut sein, dann hast du ein bisschen Repertoire für ein Poesiealbum. Das hat Jesus nie gesagt, er hat uns nie vor diese Option gestellt, dass wir ihn so sehen können. Das Problem ist, dass ihn viele dazu machen. Also, dass aus Jesus, auch im Säkularen, dass aus Jesus einfach so ein netter Mann gemacht wird, manchmal auch nicht so nett, der uns eben lehrt, wie man gut miteinander umgeht, was gute moralische, ethische Vorsätze sind oder Leitplanken, gedankliche Leitplanken, Dogmen im positiven Sinne, an die man sich halten kann. Also liebe deine Nächsten, wenn dich einer schlägt, dann halt ihm auch noch die andere Wange hin. Liebe deine Feinde und so weiter und so fort. Aber Jesus selber hatte nie den Anspruch verkörpert, dass er sagt, okay, du kannst mich für einen guten Lehrer halten und dann ist es okay. Das hat er nicht gemacht. Und das ist etwas, was er auch in meinem Leben nie gemacht hat. Ich habe gesagt, ich will heute einfach so ein bisschen persönlich über Jesus reden. Und ich will es in der Form tun, dass ich dich mit reinnehme in einen kleinen Text, den ich mal verfasst habe. Und zwar haben wir, ich nehme jetzt mal kurz ein bisschen mit rein in meine berufliche Welt als Pfarrer, die Landeskirche ist ja aufgeteilt in verschiedene Kirchenbezirke. Diese umfassen, je nach Größe und auch ja, Distanz der Gemeinden und so weiter, die umfassen so 15 Gemeinden, Pi mal Daumen, so, sind in einem Kirchenbezirk verfasst, 15 bis 20 Gemeinden, je nachdem. Und alle 6 Wochen, so ungefähr, alle 2 Monate und im Sommer, das hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen, für ein paar Tage am Stück, treffen wir uns als Pfarrer im Jahr eben so 5, 6, 7 Mal vielleicht an einem Mittag und dann gibt es ein Thema und ein paar dienstliche Dinge zu besprechen. Und wir hatten uns einmal getroffen unter dem Thema der Christologie. Christologie bedeutet in der Theologie die Lehre von Christus. Also wer ist Jesus? Und die Verantwortliche für diesen Mittag, die hatte mich gefragt, ob ich neben anderen Kollegen ein Statement schreiben kann, wer Jesus für mich ist. Und am Ende dieses Statements sollte ich 2 Thesen zur Christologie verfassen. Also das heißt, ich sollte einerseits ganz persönlich sagen, wer ist Jesus für mich? Und am Ende sollte ich dann so 2 Thesen raushauen, wo ich sage, also die 2 Dinge müssen wir unbedingt bedenken, wenn es um Jesus geht, wenn es um Jesus Christus geht, wenn wir christologisch in der Kirche reden, predigen, lehren, verkündigen. Ohne das geht es im Bach runter, auf gut Deutsch. Das kann nicht alles beinhalten, logisch, aber ich nehme dich mal mit hinein in den Text. Ich werde ihn dir jetzt nicht vorlesen, so im klassischen Sinn, sondern einfach mit reinnehmen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch mal ein bisschen kommentieren. Und dann kriegst du schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, was so mein Herzschlag ist, wo mein Herz schlägt im Blick auf Jesus. Und nochmal, ich kann heute nicht alles reinpacken, aber wir steigen mal ein. Für wen haltet ihr mich? Diese Frage beantworte ich mit Petrus. Und zwar Matthäus 16, Vers 16, da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich halte Jesus für den im Alten Testament prophezeiten und verheißenen Messias, den Gesalbten, den Retter der Welt, Gott selbst. Seine Göttlichkeit ergibt sich für mich gerade darin, dass Jesus, der in der Geschichte Gottes mit seinem Volk verheißene König, Retter, Heiland, Messias und Menschensohn ist. Und damit habe ich mich schon längst ins Abseits geschossen, was landeskirchliche Christologie, also Lehre von Jesus betrifft. Aber Sei es drum, das ist für mich wirklich sehr, sehr grundlegend, dass Jesus der prophezeite Messias aus dem Alten Testament ist. Und darauf gehe ich nachher im Podcast nochmal ein bisschen genauer ein. Der, so weiter im Text, der, von dem schon Mose, Jesaja, Daniel, Sachaja und Maleachi sprachen. Jesus ist demnach kein Lückenbüßer für eine missglückte Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel, sondern gerade als der präexistente, also von Ewigkeit zu Ewigkeit Seiende, die Erfüllung der göttlichen Liebesbewegung hin zu dem Menschen. Für mich ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, wie wir sie im Alten Testament überliefert haben, reales Geschehen und gleichzeitig ein, in Anführungszeichen, prophetisches Bilderbuch, das Jesus schon im Alten Testament vor Augen malt. Darauf gehe ich nachher noch genauer ein, was ich damit, oder wie das konkret aussieht. Was ich damit sagen will, ist, einerseits ist für mich das Alte Testament ein historisches, oder ein historisches Buch, also es überliefert Geschichten, die historisch so stattgefunden haben. Gleichzeitig ist es aber ein prophetisches Bilderbuch und damit meine ich, dass im Alten Testament an ganz, ganz vielen Stellen von Jesus die Rede ist, wo wir das manchmal vielleicht gar nicht vermuten. Manche Dinge sind vielleicht augenscheinlicher, aber auf jeden Fall ist das Alte und Neue Testament in einer Person miteinander verbunden und das ist Jesus Christus. Und es ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass Jesus eben dieser Messias ist, der im Alten Testament schon ja nicht nur verheißen ist, sondern vorkommt, wie gesagt, dazu gleich mehr. Weiter im Text, den ich geschrieben habe, der aber, um mit Paulus zu sprechen, verteidigte seine Göttlichkeit nicht wie eine Beute, sondern kam auf diese Erde, um den Menschen zu dienen und stellvertretend für den Menschen am Kreuz zu sterben. Philipper 2, kannst du das nachlesen, ab Vers 5, der sogenannte Christushymnus. Sein Tod ist das Ende aller gescheiterten Versuche, durch rituelle, kultische oder religiöse Opfer Gott gefallen zu wollen. Nicht, weil Gott ein Opfer benötigt, sondern weil ich es benötige, dass mich jemand vor Gott gerecht macht, erlöst und wiederherstellt. Ich selbst kann es nicht. Ich brauche einen, der stärker ist als ich und stärker als der Tod. Das hat Jesus eindrücklich gezeigt, als er nicht nur am Kreuz starb, wie es in der Bibel schon hunderte Jahre vor seiner Geburt prophezeit wurde. Er bewies es vor allem auch dadurch, dass er den Tod besiegte und am dritten Tag wieder auferstand. Ja, das Grab war leer am Ostermorgen, sonst würde Jesu Tod keinen Sinn ergeben. 1. Korinther 15, Vers 14. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. So schreibt es Paulus. Und das ist mir immens wichtig. Ich halte noch mal kurz an in dem Text. Deswegen habe ich vorhin so eine Pause gemacht. Jesus hat den Tod besiegt. Das musst du dir mal vorstellen. Jesus hat den Tod besiegt. Das heißt, das Grab war am Ostermorgen wirklich leer. Da war kein toter Leichnam drin. Weiter geht's in dem Text, wo Kirche diese christologischen Grundwahrheiten aufgibt, gibt sie sich selbst auf, weil der Herr ihrer Kirche nicht mehr der Herr der Kirche ist. Logisch. Wo Kirche diese christologischen Grundwahrheiten aufgibt, gibt sie sich selbst auf, weil der Herr ihrer Kirche nicht mehr der Herr der Kirche ist. Also, ich kann von Jesus, also, wie soll ich dir das sagen? Weißt du, viele Menschen reden von Jesus. Und ich frage mich manchmal, welchen Jesus meinst du? Ist es der Jesus, den du dir zurecht bastelst? Ist es der Jesus, von dem du dann manches einfach zur Seite schiebst, was dir nicht passt? Das kannst du tun, aber dann nenn dich A, nicht christliche Verkündigerin oder Verkündiger. Und zweitens ist das nicht der Herr der Kirche. Jesus als der Herr der Kirche ist der Jesus, der uns in der Bibel überliefert ist. Mit allem, was dazugehört. Und das bedeutet, dass wir uns nicht einfach so Jesus zurecht basteln können. Das funktioniert nicht. Und wo wir an Jesus Dinge außen vor lassen, ist er nicht mehr der Herr der Kirche. Aber was bedeutet das weiter im Text für mein Leben und für die Verkündigung in Schule und Kirche? Wer so etwas tut, ist mein Herr. Dem kann ich mich nahen, weil er dem Tod ins Auge geblickt hat und nichts und niemand ihn erschüttern kann. Dann kann auch niemand sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil der Todbezwinger zugleich der Hoffnungsbringer ist. Schreib dir das irgendwo hin. Also ich gebe nochmal raus aus dem Text. Schreib's dir hin. Der Todbezwinger ist zugleich der Hoffnungsbringer. Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, sondern damit auch gezeigt, dass nichts, aber auch gar nichts ihn aufhalten kann. Und wenn du denkst, es gibt in deinem Leben Situationen, die sind hoffnungslos, dann sage ich dir, für Jesus ist nichts hoffnungslos, gar nichts. Er kann aus allem noch etwas Gutes machen. Weiter im Text, wer so etwas für mich tut, dem kann ich mit meinem Leben nur danken, ihn lieben, ihm alle Ehre geben und Menschen einladen, diesem Jesus mit Haut und Haaren zu vertrauen. Nichts weniger sollte Kirche wollen. Wer so etwas für mich und die ganze Menschheit tut, der muss als Sohn Gottes, als Retter und Heiland verkündigt, erlebt und in aller Welt bezeugt werden. In Kirchen, Schulen und Gemeinden. Mit aller Liebe, Kraft und großer Freude. Und genau das will ich tun. So habe ich das in einem Text geschrieben und dazu stehe ich. Weißt du, wenn Jesus der ist, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wenn er der Retter und Heiland ist, der mich rettet vor dem ewigen Verlorensein, der mich rettet im Irdischen vor ausweglosen Situationen, der mich rettet vor Hoffnungslosigkeit. Hey, das muss doch raus in die Welt. Das müssen doch andere Menschen auch erfahren. Was wäre ich für ein Ego-Typ, wenn ich das alles für mich behalte? Nein, ich will, dass andere Menschen das auch erfahren. Und dann habe ich in diesem Text einen Abschnitt zitiert, den habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal in einem Podcast zitiert. Und zwar ist es ein Zitat aus einem Brief von Matthias Claudius. Und er schreibt an einen Freund von ihm, Andres heißt er, Briefe. Und in einem dieser Briefe ist folgendes Wort überliefert. Und ich finde es einfach ein großartiges Wort. Matthias Claudius, also falls du Matthias Claudius nicht kennst, kennst du wahrscheinlich aber ein Lied, das er komponiert hat, nämlich Der Mond ist aufgegangen. Matthias Claudius schreibt folgendes. Ich und du können ohne Christus nicht leben. Wir brauchen jemand, der uns hebt und hält, solange wir leben und uns die Hand unter dem Kopf legt, wenn wir sterben sollen. Und das kann Christus überschwänglich nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnden und Wünschen erfüllt. Wir wollen an ihn glauben, Andres, und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte. Ich finde dieses Wort so kraftvoll, weil es beschreibt, dass ich Jesus nicht habe. Er schreibt ja, er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht. Also der arme Pilger hat Jesus nicht in der Tasche und holt ihn raus, wenn er ihn braucht. Nein, Jesus geht wie ein Stern in der Nacht auf und gibt Orientierung. Und das kann ich nicht machen, aber ich kann mich darauf verlassen. Und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnen und Wünschen erfüllt. Also unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, überleg dir mal, die sind geborgen in Jesus. Das heißt nicht, dass sich alles erfüllt. Meine Güte, ich könnte dir momentan Dinge aufzählen in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Umfeld, in meinem privaten, wie beruflichen Umfeld, wo ich mir wünschte, dass Dinge anders wären, anders laufen. Da habe ich Wünsche, da habe ich Sehnsüchte, da habe ich Bedürfnisse. Und die sind nicht alle erfüllt. Überhaupt nicht. Aber ich weiß, wie Matthias Claudius es schreibt, wenn es einen gibt, dann ist es Jesus. Dann ist es Jesus. Und deswegen ist Jesus meine Hoffnung und meine Freude. Und dann endet er ja diesen Abschnitt mit dem Satz, wir wollen an ihn glauben, Andres. Und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte. Und so fühle ich mich manchmal. So fühle ich mich manchmal auch mitten in der Kirche. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Also es ist keine schöne Vorstellung. Aber manchmal fällt es mir gerade innerhalb der Kirche schwer, Jesus, also damit meine ich jetzt nicht meine Gemeinde, ne, sondern so den landeskirchlichen Kontext. Manchmal ist es gerade da ganz schwer, zu Jesus zu stehen und an ihn zu glauben, ja, so wie es die Schrift sagt, weil ich genau weiß, dass hier ganz viele um mich herum sind, die mich genau dafür belächeln. Die dann so sagen oder denken, ja, der naive Fromme, ja, der lehnt ja alles Wissenschaftliche ab. Also, was gar nicht stimmt, ja, nur mal so, by the way. Aber ich weiß ja, wie die Leute ticken. Ich bin ja jetzt lang genug in dem Laden drin und habe das ja auch alles gehört und habe das auch teilweise ins Gesicht gesagt bekommen. So. Und deswegen, ob du es glaubst oder nicht, ich habe gesagt, heute wird es so ein bisschen eine ehrliche Folge. Ich habe meine Kämpfe. Ich habe meine Kämpfe, zu meinem Glauben zu stehen. Und die habe ich dort, wo ich mitten in meiner Kirche bin. Nochmal, nicht in meiner Kirchengemeinde, da habe ich auch Kämpfe, da habe ich auch Dinge, die nicht so sind, wie ich es gerne hätte. Meine Güte, die haben wir alle. Davon rede ich nicht, sondern ich meine meine Kirche, meine Landeskirche und auch die evangelische Kirche in Deutschland. Und ja, das mag dich vielleicht überraschen, aber es ist einfach so. Also auch wenn du Pfarrer bist, heißt es nicht automatisch, dass du mit deinem Glauben einfach überall safe bist. Ja? Wir wollen an ihn glauben, Andres, und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte, schreibt Matthias Claudius. So, ich habe jetzt ein bisschen diesen Text zitiert, ein paar Gedanken dazu gesagt, und jetzt lese ich dir die beiden Thesen vor, die ich am Ende dieses Statements damals geschrieben habe oder auch eben gesagt habe. These 1. Wer den stellvertretenden Sühnetod Jesu leugnet, macht aus Jesus lediglich einen sich aufopfernden Menschen und beraubt ihn seiner Göttlichkeit und die Kirche ihrer geistlichen Kraft und eigentlichen Bestimmung. These 2. Christliche Verkündigung in Gemeinde und Schule wird nur dann ihre Kraft entfalten und zurückgewinnen, wenn sie die Gottheit Jesu und seine Stellvertretung am Kreuz in das Zentrum ihrer Christologie rückt. Dazu noch ein paar Gedanken, auch wieder persönlicher Natur. Nochmal die These 1, ich lese sie dir nochmal vor. Wer den stellvertretenden Sühnetod Jesu leugnet, macht aus Jesus lediglich einen sich aufopfernden Menschen und beraubt ihn seiner Göttlichkeit und die Kirche ihrer geistlichen Kraft und eigentlichen Bestimmung. Und das ist mir deswegen so wichtig. Also ich habe dazu ja auch eine extra Folge gemacht zum Thema Sühnetod. Warum musste Jesus sterben? Das ist die Folge 5 meines Podcastes. Warum musste Jesus sterben? Da gehe ich nochmal wesentlich ausführlicher drauf ein. Und in Folge 35, Blut, Kreuz, leeres Grab und das soll man feiern, gehe ich auch nochmal drauf ein. Also Folge 5. Warum musste Jesus sterben? Und Folge 35, Blut, Kreuz, leeres Grab und das soll man feiern. Da gehe ich eben ein bisschen näher drauf ein, auf den Sühnetod. Deswegen will ich hier jetzt gar nicht allzu viel sagen. Lies einfach Römer 3 ab Vers 21. Die nächsten 5 Verse, da steht alles drin. Da steht drin, dass wir Menschen die Herrlichkeit bei Gott verloren haben und dass Jesus für uns zur Sühne gestorben ist am Kreuz. Dass Gott ihn als Sühneopfer für uns hat sterben lassen. Und es steht schwarz auf weiß in der Bibel. Und das wird so oft geleugnet. Und ich sag dir, für mich ist das einfach ein ganz, ganz großer Grund, dankbar zu sein. Jesus ist für mich gestorben. Ich wüsste nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich wüsste nicht, über alle Nächte meines Lebens, wann und wie soll die Sonne wieder aufgehen, wenn da nicht einer ist, der für den ganzen Scheiß, Entschuldigung, den ich denke, den ich sage, den ich tue, gestorben ist. Wo bekomme ich Erlösung her? Und das Schöne ist, ich denke mir das ja nicht aus, sondern es steht eben, Römer 3, lies es nach in der Bibel. Und für mich ist es einfach so ein Herzensding, weil ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Für mich gestorben. Hey, wie cool ist das? Und übrigens nicht nur für mich, sondern auch für dich. Jesus ist für dich gestorben, für deine Schuld, für all das, was dich von Gott trennt. Jesus ist für dich gestorben. Und es gibt keine Sünde. Es gibt nichts, wo du sagst oder sagen könntest, wow, alter Schwede, ey, das ist aber ein bisschen zu arg für Jesus. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Jesus ist für dich gestorben. Nimm das an. Glaube dem und vertraue dem und du bist gerettet. Und das wird in Kirche ganz oft geleugnet. Und mich macht es deswegen so, wie soll ich sagen, so traurig, weil dadurch wird dem Menschen vorenthalten, wohin mit meiner Schuld? Also stell dir das mal bildlich vor, ja, dass wir, also Golgatha, Schädelstätte, Müllhalde auf gut Deutsch, ja, stell dir vor, du trägst all die Sachen, all das Schlechte in deinem Leben, deine Schuld an Menschen, an Gott, du häufst es an wie so ein Müllsack, ja, den du über der Schulter hast und der immer voller wird. So, Mit dem läufst du rum und es bedrückt dich und drückt dich und drückt dich runter. Und jetzt gibt es einen Ort, nämlich das Kreuz, wie es Römer 3 sagt, dass Jesus stellvertretend für dich und mich gestorben ist, um diese Schuld von dir zu nehmen. Wie befreiend ist das? Wie wunderschön ist das? Aber jetzt stell dir vor, dir wird diese Botschaft vorenthalten. Du läufst immer weiter mit deinem Müllsack, der immer größer wird, der dich immer mehr beschwert, immer mehr runterdrückt, weil dir es niemand sagt. Verrückt, oder? Deswegen bin ich Jesus so dankbar, dass er das für mich getan hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist. Danke, Jesus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da fehlen einem die Worte. Und ich glaube nicht, dass das Kreuz einfach nur so ein Ort ist, wo Jesus sich mit den Leidenden, mit den Opfern, mit den Schwachen der Gesellschaft solidarisiert. Ich habe das erst neulich wieder gelesen bei einem Theologen. Und für mich ist das nicht, wie soll ich sagen, das passt für mich nicht, denn das hat Jesus doch zeitlebens getan. Zeitlebens hat sich Jesus mit denen solidarisiert, die unterdrückt waren, die am Rande der Gesellschaft waren, die sogenannten Zöllner und Sünder, wie es dann im Neuen Testament an manchen Stellen heißt. Und das ist so was anderes, was mich an Jesus fasziniert, dass er, weißt du, er sucht nicht die Schönen und die Reichen. Ne? Also Jesus wird keinen Urlaub auf Sylt machen oder, keine Ahnung, in irgendeinem Luxus-Spa-Ressort, sondern, keine Ahnung, Ballermann. Ich weiß es nicht, wo Jesus hingehen würde. Ja? Aber das ist einfach so faszinierend, einfach so schön, dass Jesus den Menschen sucht. Und die zweite These, ich lese sie nochmal, habe ich ja gesagt, christliche Verkündigung in Gemeinde und Schule wird nur dann ihre Kraft entfalten und zurückgewinnen, wenn sie die Gottheit Jesu und seine Stellvertretung am Kreuz in das Zentrum ihrer Christologie rückt. Also das heißt, in der Verkündigung, aber ich nehme es auch mal auf meinen Glauben und auf deinen Glauben. Unser Glaube wird nur dann kraftvoll sein und seine Kraft entfalten, wenn im Mittelpunkt unseres Glaubens Jesus steht als Gott und das, was ich eben schon gesagt habe, die Stellvertretung am Kreuz, also sein Sühnetod. Wenn das nicht der Mittelpunkt unseres Glaubens ist, dann gute Nacht. Dann wirklich gute Nacht. Okay, schön, dass du noch da bist. Das war natürlich nur übertragen, dann sind wir gemeint, gute Nacht. Aber was soll denn bitte sonst Zentrum unseres Glaubens sein? Und da komme ich zurück. Da komme ich zurück zu dem Zitat von C.S. Lewis. Ich bringe dir nochmal den, wie soll man sagen, Hauptgedanken, nicht das ganze Zitat. Entweder war und ist dieser Mensch, also Jesus, Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Weißt du, das finde ich von C.S. Lewis so einmalig und wunderschön formuliert, er hat uns diese Möglichkeit gar nicht gelassen. Was Menschen aus ihm machen, okay, ist ja das eine, können sie alles machen. Aber entscheidend ist doch, was hat Jesus selber gewollt? Und er hat uns nie diese Option gelassen, dass wir ihn diesen netten Lehrer, in ihm den netten Lehrer sehen. Die Option hat er uns nie gelassen. Er ist Gottes Sohn und für dich und mich am Kreuz gestorben. Und ich will jetzt noch in eine Sache ein bisschen tiefer reingehen und keine Sorge, das reiße ich nur an, weil darüber könnte man stundenlang reden. Ich habe nämlich vorhin gesagt, dass Jesus der ist, der im Alten Testament vorhergesagt ist und der prophezeite Messias ist. Ich lese nochmal diesen einen kurzen Abschnitt vor, den ich in diesem Statement geschrieben habe. Ich halte Jesus für den im Alten Testament prophezeiten und verheißenen Messias, den Gesalbten, den Retter der Welt. Gott selbst, seine Göttlichkeit ergibt sich für mich gerade darin, dass Jesus, der in der Geschichte Gottes mit seinem Volk verheißene König, Retter, Heiland, Messias und Menschensohn ist. Und wenn du mal auf meinen Blog gehst, www.david-brunner.de, ich verlinke es dir auch in den Shownotes, da habe ich einen Artikel geschrieben, Jesus, der rote Faden durch die Bibel. Und darüber habe ich mal sehr ausführlich gelehrt in unserer Gemeinde im Rahmen einer kleinen Mini-Bibelschule, weil mir das einfach so wichtig ist, dass Jesus eben nicht so Plan B ist, ne? So nach dem Motto, oh ja, Gott hat die Menschen geschaffen, Altes Testament, Volk Israel, mal waren sie für Gott, mal waren sie gegen Gott, mal haben sie geglaubt, mal haben sie nicht geglaubt und Gott hat dann irgendwann gesagt, alter Schwede, ey, das wird mir echt zu bunt, ich schicke jetzt meinen Sohn. Nein, das war nicht Plan B, sondern Jesus war und ist schon immer. Er ist auch nicht nur der verheißene Messias, sondern der im Alten Testament schon gegenwärtige Messias. Weißt du, im Johannes 1, im sogenannten Johannesprolog, lies mal die ersten Verse von Johannes 1. Oder ich lese Johannes 1, 1 bis 3 vor. Dort steht, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und mit Wort ist Jesus gemeint. Und jetzt ersetzen wir einfach mal Wort mit Jesus und dann klingt dieser Abschnitt so. Am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, Jesus, nicht geschaffen hat. Also das heißt, Jesus war von Anfang an. Theologisch gesprochen nennt man das die sogenannte Präexistenz Jesus. Prä, diese Vorsilbe bedeutet ja immer vor etwas. Und damit ist gemeint, dass Jesus vor allem existiert hat. Das wird im Neuen Testament im Kolosserbrief so beschrieben, Kolosser 1, 15 bis 20. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Wow, wow, herrlich, oder? Kolosser 1, 15 bis 20, das sind so, so starke, gehaltvolle, kraftvolle Worte über Jesus. Die zeigen, er war in doppelter Hinsicht der Erste. Er war der Erste von Anfang an, deswegen der Erste. Und er war der Erste, der den Tod bezwungen hat. Und weil er von Anfang an war, findest du Jesus an vielen Stellen im Alten Testament. Ich gebe dir jetzt nur, wie gesagt, liest es in dem Blogartikel nochmal genauer durch. Der ist verlinkt in den Shownotes. Ich gebe dir jetzt einfach nur die Kapitel in der Bibel, so einen kurzen, ja, wie soll man sagen, eine Art Überschrift oder um was geht's dort und die Entsprechung im Neuen Testament. Also zum Beispiel 1. Mose 22, das ist das Kapitel, wo Abraham seinen Sohn Isaak fast geopfert hätte. Lies dazu Markus 10, Vers 45. Oder eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, der König des Friedens, 1. Mose 14. Und lies dazu Hebräer 7. Da siehst du, dass Jesus im Alten Testament nicht einfach nur, ich habe vorhin so prophetisches Bilderbuch gesagt, ja, das meine ich auch so, aber Jesus wird nicht nur irgendwie beschrieben, sondern er kommt dort vor. Und übrigens, wenn du 1. Mose 14, das ist nur eine kleine Nebenbemerkung, vielleicht mache ich mal eine Folge über Christ und Geld und so. Wenn es dich interessiert, lass mich wissen. Wenn du diese Geschichte liest, 1. Mose 14, und wenn du weißt, von wem dort die Rede ist, und wenn du weißt, dass dort von Brot und Wein die Rede ist und dass dort vom sogenannten Zehnten die Rede ist, dann merkst du, der Zehnte ist kein alttestamentliches Gebot, sondern es ist ein ewiges göttliches Prinzip, weil Jesus hier vorkommt. Okay, aber das ist nur am Rande, ganz faszinierend. Oder 2. Mose 12, Das Lamm, liest dazu Johannes 1, Vers 29. Auch 2. Mose 12, der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Lukas 9, Vers 31. 2. Mose 16, das Brot vom Himmel. Manna, wo Gott sein Volk in der Wüste mit Brot, das vom Himmel kommt, speist. Liest dazu Johannes 6, Vers 30, einige Verse. Dieses bekannte Ich Bin-Wort von Jesus, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, den wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, den wird nimmer mehr dürsten. Es gäbe noch vieles zu sagen. Schau dir den Artikel mal an. Dort findest du so ein paar Auflistungen. Oder, dass Jesus Nachkomme einer Frau ist, dass er der Thronfolger Davids ist, dass sein Geburtsort Bethlehem ist, dass er von einer Jungfrau geboren wird, dass er nach Ägypten flieht, dass er von seinem jüdischen Volk abgelehnt wird, dass er in Jerusalem einzieht, dass er geschlagen, bespuckt, verachtet wird, dass er stellvertretend leidet, dass Soldaten um seine Kleidung würfeln bei der Kreuzigung, dass sein Grab bei den Reichen ist und dass er aufersteht. All das findest du im Alten Testament. Und ich finde das einfach so faszinierend. Ich finde es einfach so schön. Weißt du, dieser Jesus, der für mich diese existenzielle Bedeutung hat und an den ich glaube und ohne den ich nicht mehr will. Dieser Jesus, der ist im Alten Testament ist der schon so präsent. Das ist doch faszinierend, das ist doch absolut outstanding. Das ist so genial. Ich habe dir gesagt, diese Folge ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Du wirst jetzt erstmal ein paar Wochen Ruhe vor mir haben. Oder du hörst noch ein paar andere Folgen von mir an oder so. Oder du switchst in der Zwischenzeit auf einen anderen Podcast, wie zum Beispiel Glauben denken, kann ich nur empfehlen. Oder Offenbar, die Mediathek Offenbar ist großartig. Predigten vom ICF München. Also es gäbe so viel. Oh, Church and Coffee mit Emanuel und Priscilla ist auch ein großartiger Podcast. Richtig cool. Es gibt Material ohne Ende. Wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, oh nein, es gibt keinen Podcast mehr in den nächsten Wochen vom David. Es gibt so viele gute und bessere Podcasts. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn du auch wieder zurückkommst. Und wenn du zurückkommst nach der Sommerpause, wenn dann im September die nächste Folge erscheint, dann würde ich mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir über den Sommer, ne, vielleicht. Ich meine, ich bin aus Baden-Württemberg. Bei uns beginnt ja der Sommer erst richtig, also zumindest die Sommerferien. Bei dir ist es vielleicht sogar bald schon wieder vorbei. Vielleicht hast du noch Urlaub vor dir. Weißt du, was mich freuen würde, was mich wirklich dankbar machen würde, wäre, wenn diese Gedanken, die ich dir heute geteilt habe, über Jesus und wer Jesus für mich ist und warum ich Jesus so liebe, wenn diese Gedanken dich inspiriert haben. Wenn sie dich inspiriert haben, an diesem Jesus dran zu bleiben, ihm zu glauben, deine Hoffnung auf ihn zu setzen. Er ist der Einzige, auf den es sich lohnt, dass wir unsere Hoffnung setzen. Wirklich, glaub mir, es gibt niemand und nichts, auf das du deine Hoffnung setzen solltest, als einzig und allein auf Jesus. Und ich hoffe, dass ich dir einmal durch dieses Statement, was ich da verfasst habe, mit diesen beiden Thesen, mit dem Zitat von C.S. Lewis, aber auch mit der Darstellung dessen, wer Jesus im Alten Testament ist, dass ich dir damit so die Fülle irgendwie vor Augen malen konnte, wer Jesus ist. Also, ja, da gäbe es natürlich noch viel, ja, aber denk nur an Johannes 1 und Kolosser 1, Jesus, der vor aller Zeit war. Es gäbe so viel zu sagen. Aber das soll es fürs Erste gewesen sein, warum Jesus für mich eben kein Verrückter, kein Spinner ist, kein Irrer, sondern Gottes Sohn, mein Erlöser, mein Herr und mein Retter. Und ohne ihn könnte ich nicht und ohne ihn will ich nicht. Und deswegen ende ich den Podcast, indem ich dir nochmal das Zitat von Matthias Claudius vorlese, oder was heißt das Zitat? Die Sätze, die er in einem Brief an seinen Freund Andreas geschrieben hat, in seinem ersten Brief an ihn. Ich und du können ohne Christus nicht leben. Wir brauchen jemand, der uns hebt und hält, solange wir leben und uns die Hand unter dem Kopf legt, wenn wir sterben sollen. Und das kann Christus überschwänglich nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnden und Wünschen erfüllt. Wir wollen an ihn glauben, Andres. Und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du an diesem Jesus dranbleibst, auch wenn vielleicht in deinem Umfeld es manchmal anders aussieht. Wenn in deinem Umfeld vielleicht gar niemand an Jesus glaubt, bleib dran, es lohnt sich. Und wenn du diesen Podcast jemandem als Ermutigung mitgeben willst, dann freue ich mich, wenn du den Podcast likest, wenn du ihn kommentierst, wenn du ihn teilst, in deinen Status stellst bei WhatsApp, Instagram oder wo auch immer, wenn du mir Feedback gibst, wenn du auch kritisch dich vielleicht äußerst oder was dir aufgefallen ist oder so, ja, schreib mir gerne. Ansonsten genieß den Sommer und wie auch in der letzten Folge will ich dir nur einen letzten Gedanken und Tipp mitgeben oder eine Bitte. Mach nicht Urlaub von Gott, sondern mach Urlaub mit Gott. Nimm Gott mit in deinen Urlaub, nimm dir Zeit, jeden Tag mit diesem Jesus Zeit zu verbringen. Und dann freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal mit dabei bist, wenn es dann nach der Sommerpause im September wieder weitergeht. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.